Ja, heute werden wir über ein komplexeres Thema sprechen. Ich will sogar sagen, über ein schwieriges Thema. Ich habe nicht in Erinnerung, dass ich jemals in der Gemeinde eine Predigt darüber gehört habe. Und ich habe mich in den letzten Wochen echt schwer getan damit und damit gerungen, wie und ob ich überhaupt darüber sprechen soll. Gleichzeitig stehen wir kurz vor Jahresende und ich will für dieses Jahr mit meiner Serie durch das Leben von David enden. Manche werden sagen, endlich. Und ich selber bin aber tief beeindruckt von diesem Mann. Ich muss sagen, die Vielschichtigkeit, was alles in diesen 66 Kapiteln in der Bibel über König David drinsteht, was sein Charakter und sein Leben, das hat mich mit neuen Augen das sehen lassen. Und manchmal habe ich gefühlt, wie wenn ich Game of Thrones anschaue. Also so Intrigen und alles, was es so mit sich bringt. Und ich denke da eben in seinem Leben nicht nur so an die guten Seiten, sondern eben auch an seine dunklen Seiten. Und heute wird das genau Thema sein. Und mich war verwundert, was für eine Liedauswahl wir heute hier hatten. Wie wenn ihr das gewusst hättet. Ich habe Freitagabend erst das Thema versucht zu beschreiben und Gott hat solche Lieder hier wieder ausgewählt. Und ich sagen muss, wow. Also ganz oft, wenn man nach David fragt, dann kommt als erstes, das ist doch der, der mit Goliath kämpfte. Und das Zweite, was die allermeisten mit David in Verbindung bringen, ist der Ehebruch mit Bathseba. Und genau diesen Ehebruch, den überspringen wir heute. Ja? Weil ich das Gefühl hatte, das ist noch nicht dran. Aber wir knüpfen direkt in der Zeit nach diesem Geschehen an. Da, wo Davids tiefste und schwerste Zeit seines Lebens beginnt. Das ist die Zeit, wo David wohl ungefähr das Alter haben könnte, ungefähr mein Alter. Man schätzt ihn so zwischen 40 und 50 in dieser Zeit. Und er hatte alle seine großen Schlachten geschlagen, war so am Höhepunkt seiner Karriere angelangt und so nimmt er sich eine kleine Auszeit. Jetzt bin ich nicht der Einzige in diesem Altersspektrum hier in der Gemeinde. Und ich könnte mir vorstellen, das könnte für uns alle hier mittleren Alters sehr ansprechend sein. Also alle, die ihr so zwischen 40 und 50 wandelt, hört gut zu, weil vielleicht seid ihr in einer ähnlichen Situation. Ihr seid beruflich gut im Sattel, seid so auf dem Höhepunkt eurer Karriere, habt Haus, habt Frau, habt Kinder, habt die Renovierungsarbeiten soweit abgeschlossen, Umbauarbeiten gehen zu Ende. Und dann sehnt man sich innerlich doch so nach einer Auszeit. Das habe ich mir doch verdient. Und das war nun auch die Situation bei David. Und jetzt gibt es zwei Arten von Problemen, in die eine Familie geraten kann. Und das sind einmal Probleme von außen und das andere sind Probleme von innen. Und obwohl beide Probleme für die Familie schlimm sein können, ist die schwierigere Art von Problemen die, wo von innen kommt. Also wenn zum Beispiel dein Haus abbrennt oder du Hochwasser bekommst oder jemand aus deiner Familie umkommt, sind es Probleme, die schwer zu ertragen sind. Aber ich habe meist den Eindruck gehabt, dass diese äußeren Probleme, die von außen kommen, eher die Familie zusammenschweißt als auseinandertreibt. Anders ist es mit Problemen, die von innen herauskommen, aus der Familie selber. Zum Beispiel Druck, Spannungen, Missbrauch, Vernachlässigung, Mangel an Vergebung, Bitterkeit, Hass Und all die anderen Schwierigkeiten, die mit dem fleischlichen Leben einhergehen, wenn Eltern oder Kinder so miteinander leben. Wenn zwischen Mann und Frau Spannungen herrschen, zwischen Elternteil und Kindern, dann ist es weit schwerer zu ertragen, als wenn äußere Probleme auf eine Familie treffen. Besonders, wenn alles eine Folge von Sünde ist, die ein Familienmitglied vielleicht begangen hat oder vielleicht immer noch begeht, dann leiden alle anderen in der Familie mit. Und in Galater 6, ihr habt ja in der Zwischenzeit alle eure Bibeln immer parat, in Galater 6, Vers 7 bis 8, da steht ein Grundsatz geschrieben. Wenn den Aufschlag, Galater befindet sich im Neuen Testament. Ich habe jetzt hier die Hoffnung für alle. Ihr habt die Luther-Übersetzung, ich weiß die Seitenzahl jetzt nicht. Aber euer Nachbar wird euch da helfen, wenn ihr da nicht weiterkommt. Auf Seite 227 im hinteren Teil von der Bibel. In Galater 6, Vers 7 bis 8 steht ein Grundsatz. Und da heißt es, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf dem Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Das heißt, wir ernten das, was wir sehen. Ganz abgesehen davon, dass wir Vergebung verlangen. Und da möchte ich noch einen Gesichtspunkt zu dem Thema Gnade sagen. Manchmal sind wir der falschen Ansicht, dass wir nur unsere Sünden zu bekennen und Gottes Vergebung in Anspruch nehmen brauchen und schon wären alle Folgen unserer Sünden wie weggewischt. Wir glauben, dass wenn ich sündige, ich nur den Herrn mich zuwenden muss und sagen muss, Herr, ich bekenne dir meinen Fehler, ich stimme mit dir überein, dass es falsch war und ich erkläre vor dir, dass meine Handlung falsch war, jetzt nehme ich deine Vergebung in Anspruch und zähle darauf, dass du mich zurückbringst zum rechten Pfad. Und dann meinen wir, nun sei alles in Ordnung. Und die Folgen seien beseitigt. Martin Luther hat es mal als billige Gnade bezeichnet. Aber das sagen die Verse in der Bibel nicht. Sogar gar kein Vers in der Bibel sagt es aus. Die Verse sind an Leute wie dich und mich geschrieben, die in der Zeit der Gnade leben. Und das sind keine Gesetzesverse, die an das Volk Israel geschrieben sind. Das sind Verse für Kinder Gottes geschrieben, die in Christus sind und unter der Gnade leben. Und Gnade bedeutet, dass Gott dir vergibt und dich nicht umbringt. Gnade bedeutet, dass Gott dir vergibt und dir die Kraft verleiht, die Folgen auszuhalten, die deine Sünde mit sich bringen kann. Gnade befreit uns, dass wir unserem Herrn gehorchen können. Es bedeutet nicht automatisch, dass die Folgen der Sünden beseitigt sind. Und bitte, ich will mich an dem Punkt nicht missverstanden wissen. Ich will, dass jeder von euch das versteht, was ich damit sagen möchte. Deine Sünde wird dir vergeben, aber mit den Folgen deiner Sünde musst du klarkommen. Und wenn ich zum Beispiel bei meinem Nachbar als Dieb in sein Haus einbreche, mir dabei den Arm oder das Bein breche, irgendjemand läuft hier mit Krücken rum, ich weiß nicht, was da war, dann kann ich zwar hinterher die Schuld eingestehen, ich kann es wieder zurückgeben, was ich gestohlen habe, meine Sünde wird mir vergeben, aber der gebrochene Arm ist immer noch da. Ein gebrochener Arm ist ein gebrochener Arm. Ob mir vergeben worden ist oder nicht. Und dasselbe gilt auch für die Gefühle, wenn ein Elternteil oder Kind absichtlich verantwortungslos gegen Gottes Wort verstößt, dann leidet nicht nur dieses Elternteil oder Kind, sondern die ganze Familie leidet dann mit. Und das bringt Probleme von innen, die alle in der Familie ernsthaft beeinträchtigen tun. Jetzt schauen wir uns nochmal diesen Vers 8 hier vorne an. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Und wenn du dich dafür entscheidest, von Sünde zu säen, dann hast du vielleicht ein gewisses Maß an Vergnügen daran. Wer das leugnet, der lügt sich selber was vor. Sogar die Bibel sagt, dass die Sünde ein gewisses Maß an Vergnügen mit sich bringt. Mag vielleicht ein kurzlebiges Vergnügen sein, aber Sünde bringt Vergnügen mit sich. Das ist ja eines der Gründe, warum wir sündigen. Und da gibt es jetzt viel Lehre über zurechtbringende Theologie und wenig über verhütende Theologie. Also ich will euch das mal erklären, was damit gemeint ist. Wenn ich meinen Kindern zum Beispiel das Fahrradfahren beibringe, dann kann ich ihnen sagen, dass sie fahren können, wie sie wollen, Hauptsache sie fahren. Und wenn sie einen Achter im Rad haben oder was kaputt geht, dann müssen sie halt nachher zum Fahrradmechaniker. Der klopft dann den Achter wieder aus der Felge raus. Und der wird es dann wieder richten. Das wäre zurechtbringende Lehre. Auf der anderen Seite kann ich meinen Kindern auch beibringen, nicht zu fahren, wie sie wollen, sondern von vornherein ihnen klarzumachen, wie man viele Probleme vermeiden kann, wenn du dich an Regeln und Vorschriften hältst, die ich dir beibringen werde. Und wenn du die Verkehrszeichen beachtest, dann kannst du sogar lange fahren, ohne einen Kratzer abzukriegen. Und das ist die verhütende Lehre beim Fahrradfahren. Und die verhütende Lehre ist normalerweise die Lehre, die in Fahrschulen gelehrt wird, beim Autofahren. Ja, jetzt ist unsere Fahrlehrerin heute nicht da, aber die könnte das vielleicht sagen, dass in den Fahrschulen sicherlich nicht die zurechtbringende Theologie gelehrt werden wird. Fahrt alle, wie ihr wollt. Sondern dort wird die verhütende Theologie gelehrt. Die, meiner Meinung nach, ich denke, ihr stimmt mir damit ein, doch weitaus mehr Vorteile hat als das andere. Wir kennen alle den Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9. Und wenn ich den jetzt mal vorlese, dann heißt es da, wenn wir aber unsere Sünden eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von aller Schuld reinigen, die wir auf uns geladen haben. Und ich sage euch ehrlich, ich bin so froh, dass es diesen Vers gibt. Und ich bin froh, dass wir den in Anspruch nehmen dürfen, weil ich genauso Sünder bin und täglich von Sünde reingewaschen werden muss. Aber ehrlich gesagt, es gäbe noch eine bessere Lösung. Und die bessere Lösung, die steht hier in Römer 6, Vers 12. Und da heißt es, jetzt, da heißt es, lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden, stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Was heißt denn das jetzt? Es bedeutet, dass wenn ich mich Gott hingebe, zu einer anschleichenden Sünde ich auch Nein sagen kann. Das bedeutet es. In der Kraft von Jesus, also nicht in meiner Kraft, da werde ich scheitern, aber in der Kraft von Jesus kann ich mich von Sünde abwenden. Also das Geschenk der unverdienten Gnade nimmt mir nicht die Folgen der Sünden weg, sondern die Last der Schuld. Und jetzt schauen wir uns mal die Folgen von Sünde in Davids Leben an. Die Sünde in Davids Leben, die führte so zu Problemen, wie sie nur wenige Väter auf Erden je so geballt und intensiv erlebt haben und wahrscheinlich auch erleben werden. Wir werden uns jetzt 8 Stufen auf einer Abwärtsspirale von David und seiner Familie anschauen, von der er sich nie wieder erholt hat. Und wir steigen da direkt nach diesem Ehebruch und dieser Konfrontation von diesem Propheten Nathan ein. Und wer diese Vorgeschichten nicht kennt, dem empfehle ich das, soll das ruhig daheim lesen. Wir befinden uns hier in 2. Samuel, Kapitel 12. Und ich kann es jetzt nicht noch bringen, das würde mein ganzes Pensum hier übersteigen. Nathan sagt zu David, du bist der Mann, der überführt worden ist. Und David erwidert darauf, ich habe gesündigt. 3 Wörter, die er am Morgen direkt nach dem Ehebruch mit Bathsheba hätte sprechen können, hat er nicht. Er hat es über ein Jahr hinaus rausgezögert, bis Nathan dann ihn konfrontiert hat. Und ich bin überzeugt, dass die Folgen erheblich weniger einschneidend gewesen wären, wenn seine Sünden er gleich bekannt hätte. Aber er hat es nicht getan. Und jetzt schauen wir uns mal die Voraussage an, die Nathan dann trotz David seinem Geständnis, ich habe gesündigt, zu ihm macht und unter der Führung der Inspiration von Gottes Geist erklärt der Prophet, das Schwert wird von deinem Haus nicht weichen. Jetzt stopp mal. Soll das bedeuten, dass jeder, der sündigt, dieselben Folgen zu tragen haben wird? Nein. Gott passt die Folgen der Person an. Er sucht sie aus. Gott ist derjenige, von dem aus das geht. Es ist sein Plan. Und warum er sich manchmal entscheidet, jenen Weg zu beschreiten und einen anderen Weg zu beschreiten, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er bei David einen Pfad des Elends herbeigeführt hat, damit er nie mehr die Folgen vergessen würde, die seine sündhafte Serie von Handlungen nach sich ziehen. Das war ja nicht bloß der Ehebruch. Was nach diesem Ehebruch kam, das war ja heftig, was da alles noch dazu gekommen ist. Jetzt schauen wir uns mal an, was da in 2. Samuel 12, 10 und 11 steht. Da heißt es nämlich, genauso wird nun das Schwert sich in aller Zukunft in deiner Familie Opfer suchen, weil du mich missachtet hast und die Frau des Hethiters, also des Bathsheba, zu deiner Frau gemacht hast. Und auch das sagte Nathan noch, so spricht der Herr, aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. David ist vergeben worden, aber die Probleme, die aus dieser Sünde resultieren, die sind nicht gelöst. Schwierigkeiten werden auf David zukommen und auf Davids Familie. Wie ich anfangs gesagt habe, es gibt Probleme von innen und von außen in einer Familie. Bei David kamen sie von innen und ich weiß nicht, ob es Worte für das Leid gibt, das jetzt auf ihn zurollt. Der erste Schritt war eheliche Untreue. Da heißt es hier in Vers 11, und das sagte Nathan noch, so spricht der Herr, aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. Du wirst mit ansehen müssen, wie ich dir deine Frauen wegnehme und sie einem anderen gebe, der am helllichten Tag mit ihnen schlafen wird. Und tatsächlich, So kam es dann auch. Davids eigener Sohn Abschalom schlief mit manchen Ehefrauen von seinem Vater David. Und das Krasse ist, dass es sowohl auf demselben Flachdach passiert, wo David damals Bathseba badend erspähte. Auf demselben Dach wird ein Zelt aufgestellt, wo der Sohn später zum Zeichen der Machtergreifung vor den Augen Israels die Frauen seines Vaters schändet. Der nächste Schritt auf dieser Abwärtsspirale war der Verlust des Kindes. Da heißt es ab Vers 15, dann ging Nathan nach Hause, der Herr aber ließ das Kind, das Urias Frau geboren hatte, schwer krank werden und nach einer Woche starb das Kind. Also es war schon schlimm, die Erfahrung von ehelicher Untreue zu machen, aber drauf kam dann noch der Verlust des Neugeborenen, was die Trauer dieses Mannes einfach noch weiter vertiefte. Die dritte Folge war dann der Inzest. Einer der Söhne Davids vergewaltigte seine Halbschwester. David hatte viele Frauen und viele Nebenfrauen. In den Jahren hat er sich einiges da so angesammelt. Und aus diesen Ehen hatte er auch viele, viele Kinder. Und aus einer dieser Ehen oder von einer Mutter stammte Abschalom und Tamar. Die waren von derselben Mutter. Und dann gab es noch diesen Amnon. Der war von einer anderen Mutter. Also Amnon und die Tamar, das waren Halbgeschwister. Und wir lesen in Kapitel 13, 1 und 2. Nee, da bin ich noch nicht. Davids Sohn Abschalom hatte eine Schwester namens Tamar. Sie war sehr schön. Und ihr Halbbruder Amnon, einer der anderen Söhne Davids, verliebte sich in sie. Er war ganz niedergedrückt und wurde fast krank ihretwegen. Sie war nämlich noch Jungfrau und er sah keine Möglichkeit, sich ihr zu nähern. Also mit Hilfe von dem Freund setzt dann Amnon seine Pläne um, seine Szenerie in Gang, die Tamar in seine Nähe zu bekommen. Und da spielte er einfach vor, dass der Junge krank geworden ist, dass er daheim ist und er wünscht sich einfach die Tamar, die kommt und ihn pflegen tut. Und da passiert dann Folgendes. Als sie ihm aber etwas davon reichte, der hat ihm wahrscheinlich da so eine Suppe gebracht, packte er sie und sagte, komm Schwester, leg dich zu mir. Dann sagt sie, nein, Bruder, tu mir nicht Gewalt an, wehrte sie sich. Das darf in Israel nicht geschehen. Begeh nicht eine solche Schandtat. Was soll aus mir werden, wenn du mich entehrst? Und du selbst würdest in Israel wie einer von den gottvergessenen Schurken dastehen. Sprich doch mit dem König, er wird mich dir sicher zur Frau geben. Doch Amnon wollte nicht auf sie hören, er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Hinterher aber empfand er eine solche Abneigung gegen das Mädchen, dass er es nicht mehr ausstehen konnte. Er konnte sie nicht mehr ausstehen. Seine Abscheu war größer als vorher sein Verlangen gewesen. Steh auf, mach, dass du fortkommst, sagte er zu ihr. Und aufgebracht und entwürdigt ging Tamar zu ihrem leiblichen Bruder Abschalom. Und da heißt es, als sie zu ihrem Bruder Abschalom kam, fragte er sie, hat Amnon dir etwas angetan? Sprich nicht darüber, er ist schließlich dein Bruder. Nimm es nicht so schwer, so blieb Tamar im Haus ihres Bruders Abschalom und lebte dort einsam, von jedem weiteren Umgang ausgeschlossen. Abschalom aber sprach kein Wort mehr mit Amnon, so sehr hasste er ihn, weil er seine Schwester Tamar vergewaltigt hat. Und dann, gehen wir schön weiter auf unsere Abwärtsspirale, kommt es zum vierten Schritt, wo der Bruder den Bruder hassen tut. Verlangen hat zu Vergewaltigung geführt, Vergewaltigung zu Hass und jetzt führt Hass zum nächsten Schritt und zwar zum Mord. Absalom und Amnon sprechen 4 Jahre kein einziges Wort mehr miteinander. In dieser Zeit frisst Bitterkeit und Hass an Absalom. Und jetzt möchte ich aber uns mal fragen, wo steckte denn David in diesen 4 Jahren? Was hat denn der diese 4 Jahre über gemacht? Und das Einzige, was Bezug darauf nimmt, dass seine Tochter durch seine Söhne geschändet worden ist, die einzige Reaktion, die von David da kommt, wo er das hört, sehen wir in Vers 21, wo es heißt, als König David erfuhr, was geschehen war, wurde er sehr zornig. Aber er bestrafte Amnon nicht, denn er liebte ihn, weil er sein erstgeborener Sohn war. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das ist alles. Er wurde zornig und der Rest war Passivität. Diese Kinder hatten sich selbst erzogen, ohne elterliche Autorität und Disziplin. Und so sehen wir einfach, wie eine weitere Folge der Sünde in Davids Leben, er hatte seine Verantwortung als Vater absolut nicht ernst genommen. Und vermutlich hatten sie materiell alles, was man sich wünschen konnte. Aber mit Geld kann man sich die besten Dinge des Lebens nicht kaufen. Amnon vergewaltigte seine Schwester zuerst, dann hasste er sie. Absalom hasste seinen Bruder auch. Und das tat er 4 Jahre lang. Sie sprachen nicht einmal miteinander. Was für ein Albtraum, was für ein Zuhause muss denn das in diesem Palast da gewesen sein? Könnt ihr euch vorstellen, was die Bediensteten da mitgekriegt haben, wie es da in dieser Familie zugegangen ist? Nach 4 Jahren führt Absalom dann einen betrügerischen Plan aus und er hält seinen Vater zum Narren und schlägt vor, die ganze Familie dann einfach mal zum Schafescheren einzuladen. Was? Jetzt kommt der König mit der ganzen Familie einfach mal zum Schafescheren. Da heißt es nämlich in Vers 24 im Kapitel 13, er ging zu König David und sagte, mein Herr und König, bei mir ist gerade Schafschur, darf ich den König und seine engsten Vertrauten einladen, sie mit mir zu feiern? Aber nein, mein Sohn, erwiderte der König, es wären zu viele, wenn wir alle kommen würden. Wir wollen dir nicht zur Last fallen. Absalom wiederholte seine Bitte und drängte den König, wiederholte es, aber der ließ sich nicht umstimmen, entließ ihn dann aber mit dem Segenswunsch. Und dann heißt doch, Absalom blieb hartnäckig, kann nicht wenigstens mein Bruder Amnon mitkommen, sagte er denn. Und David fragt denn, warum denn? Also wenn David seine Familie schon nicht führen konnte, dann hätte er zumindest merken müssen, dass Absalom und Amnon verhasst miteinander gewesen sind. Die haben ja schon 4 Jahre kein Wort mehr miteinander gewechselt. Und in Vers 27 lesen wir, dass Absalom aber keine Ruhe gibt und den Vater so lange anbettelt und drängt, bis er klein beigibt. Und man bekommt den Eindruck, dass die Kinder den Vater manipulieren und er das Zepter schon lange aus der Hand gelegt hat. Und dann kommt es, wie es kommen muss, zur Folge 5 in unserer Spirale, der Brudermord. In den Versen 28 bis 31 steht dann Folgendes geschrieben. Seine Leute befahl, also Absalom befahl er, seid bereit, wenn der Wein bei Amnon zu wirken beginnt und ich euch sage, erschlagt Amnon, dann tötet ihn. Habt keine Angst, ich übernehme die Verantwortung. Seid nur mutig, zeigt, dass ihr tapfere Männer seid. Die Leute Absaloms gehorchten seinem Befehl und töteten Amnon. Die übrigen Söhne Davids sprangen alle auf, bestiegen ihre Maultiere und flohen. Sie waren noch unterwegs, als schon das Gerücht zu David drang, Absalom hat alle Königssöhne umgebracht, keiner ist entkommen. Der König stand auf, zerriss sein Gewand und warf sich zu Boden. Auch die Diener, die dabei standen, zerrissen ihre Kleider. Als ob das nicht schlimm genug gewesen ist, dass Absalom Davids anderen Sohn umbringt, nun flieht er auch noch. Und dann kommen wir zum sechsten Schritt, es geht immer weiter auf dieser Spirale, dann planen sie einen Aufstand. Als Absalom floh, dann ging er nämlich nach Geschur, wo sein Opa lebte, und dort hat er sich erstmal die ersten paar Jahre so die Wunden geleckt und hat angefangen, einen Plan zu schmieden, wie er seinen Vater stürzen kann. Er wollte eine Revolte gegen seinen Vater anzetteln und genau das tut er dann auch. Absalom kommt zurück aus Geschur und lebt dann in Jerusalem 2 Jahre lang, ohne ein einziges Wort mit seinem Vater David in Jerusalem zu wechseln. Also sie leben beide in der gleichen Stadt, aber sie reden kein Wort miteinander, 2 Jahre lang. Und dann beginnt Absalom langsam mit einem perfiden Plan. Er stellt sich nämlich in das Tor des Königs und wenn die Leute kamen, um Davids Rat einzuholen, umschmeichelt sie Absalom, er umarmt sie, er küsst sie, er gewinnt ihre Herzen, er zieht sie auf seine Seite und er sagt schlechte Dinge über seinen Vater, von denen alle falsch oder übertrieben sind. Und es dauert nicht lange, da hat er dann die Mehrheit des Volkes hinter sich gebracht. Und David erkennt die Situation, was macht David? David flieht und verzichtet auf Jerusalem und seinen Thron. Absalom nimmt den Rat seines Beraters ein, nimmt den Thron ein und zum Zeichen der Machtergreifung schläft er auf dem Dach mit diesen Nebenfrauen und das ganze Volk schaut zu. Und später kommt der achte und letzte Schritt in dieser zerstörerischen Spirale. Als Joab, der Hauptmann von David, Absalom im Kampf umbringt, das Schwert ist immer noch nicht aus Davids Familie, aus seinem Haus gewichen. Und in dieser Familie hat die Sünde die Oberhand. Und ich kann mir vorstellen, dass David den Tag, an dem er Bathseba auch nur gesehen hatte, dass er den bereut. Und schließlich kam es nun zu so einer Rückströmung von seiner Sünde. Durch eine Vergewaltigung, der Aufstand, die Rebellion, der Hass und der Mord in seiner Familie. Und da sitzt David nun allein in seinem Palast, als er ist in der Zwischenzeit wieder zurückgekommen, hat dann den Palast wieder und den Thron eingenommen, kommt die Nachricht vom Tode seines Sohnes Absaloms. Und Davids Reaktion auf den Tod seines Sohnes, der ihm das alles angerichtet hat, war das, dass er sich schuldig gegenüber seinem Sohn findet, trotz allem dem, was passiert ist, trotz des Betruges, trotz des Aufstandes, trotz der Rebellion, trauert er um seinen Sohn. Da lesen wir in Kapitel 19, Vers 1, der König war tief getroffen. Er stieg zur Wachstube über den Tor hinauf und klagte, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn, mein Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben, mein Absalom, mein Sohn, mein Sohn. David war ein geschlagener Mann. Er war ausgewrungen und er weint, als habe er den Verstand verloren. Er ist am Ende und ganz am Ende zerbrochen und verwundet, verdreht und verwirrt. Das Ernten der Sünde ist beinahe mehr, als er ertragen kann. Und ich komme zum Anfang, wo ich am Anfang euch die Stelle in Galater 6, Vers 7 gezeigt habe, wo es heißt, macht euch nichts vor. Das ist wie eine Warnung, die Paulus da sagt im Galaterbrief. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Und in der Familie Davids ist es für mich ein Mahnmal, wie wahr das ist, wenn wir mit Sünde zu leicht umgehen, wenn wir Sünde zu leicht nehmen, dann werden wir dementsprechend ernten. Und vielleicht ist die Familie von David zu ein extremes Beispiel für euch. Aber ich kenne heute noch Familien, wo man ähnliche Dinge beobachten kann. Vielleicht habt ihr auch schon solche Familien kennengelernt. Oder sowas gibt es vielleicht auch in eurer Familie in irgendwelchen abgestuften Formen. Da gab es jahrelang Machtspiele, Erniedrigungen, Gewalt, Streit, Lieblosigkeit, keine Vergebungsbereitschaft, keine Aussprachen, nur Härte, nur Bitterkeit und so weiter. Die Kinder sind immer nur erniedrigt worden. Die Ehepaare sind immer nur schlecht gemacht worden. Man hat sich immer nur fertig gemacht. Kein Wort des Entschuldigens, kein Wort des Verzeihens. Da wurde nicht geredet und nichts bereinigt. Die Ehe der Eltern war nach außen hin normal, nach innen war es eine Katastrophe. In der Gemeinde lief der Vater als sehr fromm und niemand ahnte, wie es zu Hause vor sich ging. Auch zwischen den Geschwistern lief es nicht mehr so gut, dass sie nichts mehr miteinander zu tun haben wollten. Und ich verstehe irgendwie diesen Bibelvers, wo es heißt, dass Sünde sich in die nächste Generation vererbt und weitergegeben wird. Und meistens kommt es irgendwann einmal dann vielleicht in der Seelsorge so ans Tageslicht. Und irgendwann mal bricht es in irgendeinem aus. Aber sowas gibt es auch in Gemeinden, solche Familien unter Christen. Und selbst durch unsere Arbeit mit dem Jugendamt sehen wir, wie sich Sünde von Generation zu Generation in Familie, zu der nächsten Familie, in der nächsten Generation immer weiter vererbt. Und ich denke, es muss einer in solch einer Familie mal aufstehen und sagen, mit mir endet es hier. Ich will Gott wieder ernst nehmen. Ich will ehrlich bereuen, ich will umkehren. Ich will vor deinem heiligen Gott, vor einem heiligen Gott zerbrechen. Ich will Vergebung für die Schuld und ich will ein Ende von dieser Kettenreaktion, von dieser Abwärtsspirale. Und ich will, dass Heilung in meine Familie kommt. Und es soll mit mir beginnen. Und ich verspreche euch, das wird dann auch beginnen. Und das ist die gute Nachricht nach all diesem Leid, was ihr jetzt die letzte halbe Stunde gehört habt. Ein ehrlicher Zerbruch vor Gott bringt Heilung. Es ist sicher ein schmerzhafter Weg, aber es ist ein notwendiger Weg. Und wir wollen Heilung für Familien. Und auch David musste diesen Weg gehen und wir werden später lesen, wie Gott ihn da wieder rausholte und langsam aufgebaut hat. Aber dafür vielleicht nächstes Jahr darüber. Wenn es jetzt jemand unter euch gibt, der sich schwer ums Herz fühlt, so möchte ich doch die Möglichkeit des Gebets anbieten, nach dem Abendmahl, nach dem Gottesdienst. Ich denke sicherlich auch Heinz und Thomas, ihr seid da, Erik, seid sicherlich bereit, wenn Leute da sind, wo meinen, bitte betet mit mir, ich brauche Gebet. Da an irgendeinem Punkt in meinem Herzen spüre ich, da bin ich gemeint. Wir wollen eine Gemeinde sein, die füreinander einsteht. Und jetzt bitte ich euch, lasst uns aufstehen und zusammen beten. Himmlischer Vater, Heilung entsteht da, wo Zerbruch ist. Und ich bitte dich, Herr, dass wenn du siehst, wo es nicht stimmt bei uns, dass du uns da zerbrechen lässt. Dass wir bereit sind, Stolz abzulegen. Dass wir bereit sind, den Weg zu gehen, den du möchtest, damit Heilung in unsere Familien kommen kann. Wenn die Probleme von innen herauskommen, wenn Sünde unser Problem ist, dass wir Gnade zu leichtfertig genommen haben. Wenn wir nie wirklich umgekehrt sind von unserer Sünde. Wenn wir nach außen hin den Schein gewahrt haben. Herr, so bitte ich dich, dass du Heilung in unsere Gemeinde, in unsere Familien bringst. Und du bist derjenige, der uns erfüllen soll, der uns zeigen soll, wie es aus so einer Spirale, aus so einer Kettenreaktion wieder rauskommt. Und ich danke dir, dass es diesen Weg gibt über deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, dass du mächtig bist, dass du uns anrühren möchtest. Und ich danke dir für unsere Gemeinde, Herr. Amen.